Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Dieses Mal im Widerhall ein Interview mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn, die einen Bürgerrat zur Verteilung ihres Vermögens von 25 Millionen Euro gegründet hat. Und wir widmen uns dem Mindstyle Festival in Forchdorf, einem Fest rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, und haben mit dem Veranstalter Philipp Nägele gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zum Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Friedwagner. Am Mittwoch, den 10. April 2024, lud der Verein Wieso zu einem Vortragsabend mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn ins Veranstaltungszentrum Oberndorf bei Schwanenstadt ein. Marlene Engelhorn hat mit 50 Personen, die zufällig aus dem Melderegister ausgewählt wurden, einen Bürgerrat gebildet, der über die Verteilung von 25 Millionen Euro ihres Erbes entscheiden soll. Damit soll ein Teil ihres Vermögens an die Allgemeinheit rückverteilt werden. Der Bürgerrat kann ohne Engelhorns Stimme entscheiden. Vorgabe ist dabei, das Geld darf nicht für demokratiefeindliche, verfassungswidrige, lebensfeindliche Dinge und nicht wirtschaftsorientiert verwendet werden. Engelhorn ist eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn und meint: Ich habe für mein Erbe keinen Tag gearbeitet und zahle dafür keinen Cent. Besteuert mich endlich. Unser Redakteur Christian Eichmeier, Mitglied im Verein Wieso, war beim Vortrag von Marlene Engelhorn und hat der Aktivistin einige Fragen gestellt.
Sehr geehrte Frau Engelhorn, Sie waren in den letzten Wochen medial sehr präsent. Was erleben Sie denn an persönlichen Rückmeldungen zu Ihrem Zugang zu nachhaltiger Umverteilungspolitik in unserer Gesellschaft?
Die persönlichen Rückmeldungen, die ich erhalte, sind vor allem positiv, und es zeigt sich auch ziemlich klar, dass es einen großen Wunsch gibt, die Verteilungsdebatte demokratisch zu diskutieren, und ein Bürgerinnenrat ist nun mal ein demokratisches Mittel und zeigt sehr klar, dass Umverteilungspolitik Frage der Demokratie ist und nicht eine Frage von Privilegien von Überreichen bleiben darf.
Bei welcher Regierungskonstellation können Sie sich vorstellen, dass Ihr Zugang und Ihre Überlegungen zur Umverteilung und Besteuerung von Vermögen sich auch in politischem Handeln auswirkt?
Über eine konkrete Regierungskonstellation kann ich nicht viel sagen, zumal ich mich als Tax-Minau-Mitglied parteineutral positionieren möchte. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Frage der Vermögensverteilung und der Besteuerung von Vermögen eine der Grundfragen des heurigen Wahljahres werden sollte und werden muss, weil sie streng verflochten ist, sowohl mit Fragen der Klimapolitik, also welche Ressourcen gehören wem und wie verwenden wir sie oder vernichten sie, als auch mit sozialen Fragen aller Art. Ja, insofern will ich einfach hoffen, dass die Handlungen, die ich setze, einen positiven Einfluss auf den Diskurs zum Thema Verteilungsgerechtigkeit haben, nämlich dass darüber gesprochen wird, wie Vermögen verteilt wird, und dass das nun mal nicht vom Himmel fällt, sondern das Ergebnis von politischen Entscheidungen ist.
In Ihrem Buch Geld halten Sie fest, dass die extreme Konzentration von Vermögen bei 1% der Bevölkerung ein wesentlicher Gegenstand der Berichterstattung sein soll. Da wir ansonsten das gesellschafts- und demokratiepolitische Problem, welches dieser Ungleichverteilung zugrunde liegt, nicht analysieren können. Und Sie führen auch aus, dass es ein Armutszeugnis für den Gesetzgeber ist, dass eben 1% der Bevölkerung in Österreich circa die Hälfte des ganzen Vermögens besitzt, während sich 50% der Bevölkerung knappe 3% des Vermögens teilen oder eben sogar Schulden haben. Aus diesem Sachverhalt heraus leiten Sie einige grundsätzliche Gedanken ab. Können Sie diese ein wenig näher ausführen?
Ich glaube, man darf grundsätzlich, also von wegen grundsätzliche Gedanken, nicht vergessen, dass Vermögen nicht vom Himmel fällt und Verteilung nicht vom Himmel fällt, sondern die momentane Politik der Art und Weise, wie wir Einkommen und Vermögen verteilen, ist das Ergebnis von Entscheidungen. Das sind die Entscheidungen vor allem von den mächtigen Menschen. Das sind nun mal nicht nur Regierungen, sondern auch überreiche Personen, die einen überproportionalen Einfluss auf Politik haben. Und wenn man sich vor Augen hält, dass niemand sich den Überreichtum oder die Armut aussuchen kann, weil sich auch niemand aussuchen kann, in welche Familie er oder sie geboren wird, dann wird klarer, wie stark die Regulierung oder Nichtregulierung von Verteilung in die Lebenschancen von allen Menschen eingreift. Und am Ende des Tages geht es doch darum zu gucken, wie kann man dafür sorgen, dass jemand, der in Österreich zur Welt kommt, dass es völlig wurscht ist, in welcher Familie das passiert, sondern dass es dieser Person gut geht und dass die Demokratie sich nicht ans Gängelband der Überreichen hängen muss und hoffen muss, dass irgendwelche Leute wie ich zufällig ihre Millionen wohlwollend sozial verteilen und eben nicht eigennützig und profitorientiert. Aber die grundsätzlichen Gedanken sind auf jeden Fall, dass Verteilung eine Frage demokratischer Entscheidung sein muss, weil alle, die davon betroffen sind, mit an den Tisch eingeladen werden müssen, wo das besprochen wird. Und das liegt dem allen zugrunde. Und wenn man davon ausgeht, dann ist in weiterer Folge auch klar, dass die Macht über diese Entscheidung genauso verteilt werden muss wie die Vermögen selbst. Und das bedeutet, dass das reichste Prozent nicht mehr diese Übermacht haben darf darüber, ob sie jetzt Steuern auf ihr Vermögen zahlen oder nicht. Es geht alle was an und auch Reiche müssen sich beteiligen an der Gesellschaft, von der sie schlussendlich ja auch profitieren.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch das Thema Mythen an und meinen, wir belügen uns selbst, wenn wir einerseits behaupten, alle Menschen seien gleich und andererseits von Leistungsgesellschaft sprechen. Und sie führen aus, dass der Mythos, dass Leistung Belohnung mit sich bringt, anklingen lässt, dass Menschen nur dann wertvoll sind, wenn sie etwas leisten. Dabei hinterfragen sie neben dem Leistungsbegriff auch den Wert unbezahlter Arbeit. Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihren Erkenntnissen?
Für mich ist ziemlich klar geworden bei dem Thema Mythen, dass wir gerne glauben wollen, auch aus Selbstwirksamkeit heraus, dass wir es selber schaffen, dass wir niemanden brauchen, dass wir auf niemanden angewiesen sind, dass wir damit vielleicht auch niemanden quasi belästigen müssen, dass wir es irgendwie gut haben. Dass es grundsätzlich möglich ist, ist etwas, was vielen irgendwie Hoffnung gibt, dass sie es schaffen können. Aber in Wahrheit zeigt sich doch, dass wir in so komplexe Strukturen und Systeme eingebettet sind, die in aller Regel auch unsichtbar sind. Oder wenn sie sichtbar werden, dann da, wo sie wehtun. Dass die Mythen, die es gibt, zum Beispiel, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass die zwar greifen, aber dass sie in Wahrheit inhaltsleer sind. Und ich glaube, es wäre wichtiger, eine klarere Erzählung vom Sozialstaat und von der Demokratie anzubringen, dass wir uns solidarisch umeinander kümmern aus Prinzip. Und wenn man das strukturell umsetzt, dann bedeutet das eben im Sozialstaat, dass wir dafür sorgen, durch die gemeinsame Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur, der öffentlichen Dienstleistungen, dass es allen aus Prinzip gut geht. Völlig wurscht, ob man die jetzt mag oder nicht, sondern weil sie Menschen sind und weil das ein Grundrecht ist und Punkt. Das bedeutet aber auch, dass in weiterer Folge natürlich wir uns überlegen müssen, was bedeutet das bei Leistung, was bedeutet das bei unbezahlter Arbeit, vor allem Care-Arbeit, wie können wir einen Sozialstaat so aufstellen, dass all diese Dinge mitgedacht werden und nicht immer nur die, die bisher an den Entscheidungshebeln saßen, quasi Politik für ihre eigenen Interessen machen können, sondern wie können wir demokratisch auch die Menschen an den Tisch holen, die bisher da komplett ignoriert wurden. Und da sind vor allem Menschen, die unbezahlte Arbeit und Care-Arbeit leisten, eine der Gruppen. Aber wie gesagt, es ist immer dasselbe bei den Mythen, mit denen ich mich vor allem befasse, zu Vermögen. Vermögen entsteht nicht durch Arbeit. Arbeit kann nicht durch Geld entstehen. Geld kann auch nicht arbeiten. Ich kann einen 5-Euro-Schein nicht den Geschirrspüler ausräumen schicken. Der streikt doch nicht für Lohnerhöhung, sondern es müssen schon Menschen sein. Und wenn dieser Menschenbegriff und der Solidaritätsbegriff in den Mittelpunkt gerückt werden, dann sind wir ganz schnell bei Demokratie und Sozialstaat. Und die brauchen dringend Ausbau, weil das sind zwei sehr junge Angelegenheiten in Österreich. 1955 beginnt unsere Demokratie. Das ist echt nicht so lange her. Insofern stehen wir am Anfang dessen, was da noch möglich ist.
In einem gravierenden Satz Ihres Buches zitieren Sie die deutsche Juristin und Buchautorin Katharina Pistor. Mächtige Inhaber des globalen Kapitals haben mit Hilfe ihrer Anwälte nicht nur Wege gefunden, das Recht für ihre eigenen Interessen zu nutzen, sondern sie haben auch Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und sogar die Gerichte in den meisten Ländern zu ihren Agenten gemacht, die ihren Interessen dienen, statt denen der Bürger, denen gegenüber sie verantwortlich sind. Welche Folgen nach den Folgen kann denn dieser Umstand hervorrufen.
Auf Katharina Pistor beziehe ich mich deshalb, weil sie so klar zeigt, inwieweit das Recht sich hineinverwebt in unsere gesamte Verteilungsstruktur, und zwar auf internationaler Ebene. Das ist mordskomplex. Man muss sich Zeit nehmen, zumindest ich musste mir Zeit nehmen beim Lesen des Buches, wirklich alles eins nach dem anderen gut verstehen zu können. Es schreibt sich zwar sehr süffig, aber es ist doch ein schwieriges Thema. Und ich glaube, was sich ableitet aus dem Zitat, dass mächtige Inhaber des globalen Kapitals quasi ihre AnwältInnen zu den Agenten machen, die das Recht gestalten. Das bedeutet im Prinzip nur, je mehr Transparenz wir benutzen, je besser wir dieses komplexe System verstehen, nicht indem wir es komplett durchdringen. Ich glaube, eine Person kann nicht das gesamte System durchdringen, aber wenn unterschiedliche ExpertInnen diese Komplexität sichtbar machen, dann wird auch besser begreifbar, auf welche Art und Weise wir eingreifen können, durch demokratische Mittel, durch Mittel der Transparenz, um nachhaltig dieses System zu verändern, damit eben nicht durch undurchsichtige Strukturen irgendwelche Überreichen und ihre AnwältInnen die Welt gestalten, sondern damit schlussendlich die Gesetzgebung verständlich ist für den eigenen Souverän, und in einer Demokratie ist das nun mal das Volk und nicht irgendwelche Überreichen allein. Die gehören dazu, die sind Teil der Gesellschaft, aber die gesamte Gesellschaft gehört dazu. Und das ist schlussendlich dann eine Frage von, wie balancieren wir gut aus private und öffentliche Interessen? Wie machen wir es sichtbar, wie machen wir es transparent und verständlich? Und wie können wir das Ganze den demokratischen Entscheidungsprozessen unterordnen, statt den momentanen Machtdynamiken, die sich vor allem aus dynastischen Machtverhältnissen des letzten Jahrhunderts und Jahrtausends speisen?
Wie erleben Sie Politiker wie Bürgermeisterin Elke K. in Graz und Vizebürgermeister Kai-Michael Dankl in Salzburg, beide der KPÖ zugehörig, in ihrem Umgang mit ihren Einkommen, von denen sie sich persönlich nur 2.300 Euro monatlich behalten? Der Überhang geht an bedürftige Mitbürgerinnen.
Ich beglückwünsche die gewählten BürgermeisterInnen und finde einfach sehr spannend, dass sich zeigt an diesen zwei Beispielen, dass konkrete soziale Politik, die ehrlich angegangen wurde, so kriege ich das zumindest mit, dass die eine entsprechende Resonanz erzeugt. Sehr viel mehr kann ich dazu sonst eigentlich nicht sagen. Ich finde spannend, was sich da gerade tut, besonders auf Stadtebene, aber ansonsten muss ich da auch wieder darauf verweisen, auch wenn es total unbefriedigend ist, dass wir bei TaxMeNow jetzt nicht sagen, die eine Partei ist besser als die andere, aber es zeigt sich halt ganz klar, dass die KPÖ verstanden hat, dass die soziale Frage und die Wohnungsfrage nun mal eine zentrale politische Frage ist, die mit politischen strukturellen Mitteln bearbeitet werden muss. Wie die dann mit ihrem Gehalt umgehen, das ist ihre persönliche Entscheidung, will ich jetzt nicht mehr ein Urteil anmaßen, aber das kann man gut finden oder nicht. Ich finde, das ist löblich, aber was soll das schon heißen? Grundsätzlich finde ich aber spannend, dass auf der Stadtebene sich diese Entwicklungen gerade zeigen, und was das langfristig bedeutet, das werden wir dann sehen, auch auf Nationalratswahlebene, aber genau, dann auch nicht verwechseln, die Stadt und die Bundesebene, das ist natürlich nicht dasselbe. Aber ja, grundsätzlich interessant, was da vonstatten geht.
Sehr geehrte Frau Engelhorn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles, alles Gute. Danke nochmal.
Danke für die Einladung.
Das war Christian Eichmeier im Gespräch mit Marlene Engelhorn, Millionenerbin, die einen Bürgerrat installierte, um einen Teil ihres Vermögens der Allgemeinheit rückzuverteilen. Um Empowerment, weniger im politischen, dafür im individuellen Sinne, geht es in unserem zweiten Beitrag, das Mindstyle-Festival in Forchdorf. Wie kann man Hürden im Leben bewältigen? Wie kann man eigene Visionen verwirklichen und zu mehr innerer Stabilität kommen? Ein Fest rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, inspirierende Reden und viel Vernetzung in Sachen Coaching. Das hat der Coach und Lebens- und Sozialberater Philipp Nägele mit seinem Mindstyle-Festival vor. Nägele berät und begleitet seit vielen Jahren Einzelpersonen, Teams und Unternehmen bei persönlichen und strukturellen Veränderungsprozessen. Außerdem bildet er in seiner Mindstyle Academy neue Lebens- und SozialberaterInnen und MentaltrainerInnen aus. Magdalena Stammler hat Philipp Nägele getroffen und hat mit ihm über das Programm des Festivals, über Selbstoptimierungsdruck, Individualisierung und Umgang mit Veränderungen gesprochen.
Ja, zu Gast im Radionest im Studio ist Philipp Nägele, der Veranstalter des Mainstyle Festivals, das vom 3. bis 5. Mai in Forchdorf stattfindet. Hallo.
Hallihallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, wir haben uns gleich zu Beginn auf das Du-Wort geeinigt. Philipp, darf ich dich bitten zu erklären, was ist denn überhaupt das Mainstyle Festival?
Ja, das Mainstyle Festival ist ein Fest tatsächlich rund um die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das, womit ich mich seit über 10 Jahren beschäftige, was auch tatsächlich mein Beruf und gleichzeitig Berufung ist. Ich glaube, es geht immer wieder um verschiedenste Themen des Lebens und die zu entschlüsseln, um das Thema das auch zu entwickeln, um Veränderung, wie man Veränderung auch gestalten kann, anstarten kann. Deswegen ist auch unser Slogan für dieses Jahr, für das Festival, Empower Yourself, also sich selber ja, zu ermutigen, zu ermächtigen. Das ist ja mein Motto sozusagen auch, nicht nur fürs Festival, sondern tatsächlich auch für all das, was wir tun, für die Menschen, die wir damit unterstützen. Und genau darum geht es als große Überschrift und kommen dann einfach aus verschiedenen Kontexten, aus dem Business-Kontext, aus dem Gesundheitskontext, aber auch dann am Sonntag beim Festival werden auch ein paar Masters da sein, so nenne ich die, wo es nochmal in die Tiefe geht, der Persönlichkeitsentwicklung und der Persönlichkeitsstrukturen und der Veränderung dessen.
Also das heißt, es ist ein großes Festival, wo viele Leute auf der Bühne stehen. Falls wer das kennt, kann man sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie TED-Talks, die da stattfinden?
Genau, so ähnlich wird das sein. Alles in allem haben wir 20 Speaker auf der Bühne. Wir haben nebenbei noch Workshops dann am Laufen mit verschiedenen Speakern. Es wird ein Konzert am Samstagabend geben. Es wird eine Messe parallel auch geben, auch mit Ausstellern, querbeet durch die Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch, aber auch angrenzende, sage ich mal, Aussteller, die einfach super dazu passen zu den Themen. Weil am Ende des Tages geht es auch immer um das Thema Einstellung zu den Dingen und genau darum geht es natürlich auch. Auf dieser Ecke, auf dieser Ebene. Genau, und somit werden einfach ganz viele Speaker und viele Leute da dabei sein.
Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, darum geht es an diesem Wochenende bei deinem Festival. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also geht es da einfach darum, ein besserer Mensch zu werden oder wie?
das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, aber in dem Feld, mit dem ich unterwegs bin und mit den Leuten, denen ich tagtäglich spreche, geht es natürlich immer wieder um verschiedenste Probleme und Hürden. Das ist aber tatsächlich gar nicht mein Bestreben, sondern die Frage ist doch eigentlich viel wichtiger und schlagender. Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Wo will ich hingehen? Wo sind meine Ideen, meine Visionen, mein Spaß vielleicht, meine Freude auch? Und wie bringe ich das dann auch kontinuierlicher, öfter ins Leben, wie komme ich zu mehr Ausgeglichenheit, wie komme ich zu mehr innerer Stärke, innerer Stabilität, all diese Themen gehören da dazu. Und das spielt sich natürlich dann über all die kombinierten Themen des Lebens, also wie wir es beim Festival eben auch haben, das Thema Gesundheit, das Thema, wie bin ich im Job unterwegs, das Thema Beziehungen natürlich genauso. Und das spielt alles für mich einfach zusammen. Und am Ende des Tages sind wir halt eben ein Mensch mit all diesen Aspekten in uns und mit all diesen Themen, die wir handeln müssen, denen wir zum gewissen Grad auch zumindest für uns selber gerecht werden sollen, dürfen und auch natürlich wünschen. Und es geht darum, sein eigenes Potenzial einfach auszuschöpfen, weil ich glaube, dass einfach mehr in uns drin ist. Das war vor vielen, vielen Jahren mein Gedanke und der Grund, wieso ich meinen Job und alles stehen und liegen habe lassen, um diesem Thema einfach nachzugehen und tatsächlich aus diesem Call in mir auch eine Berufung zu machen und diese Berufung, Leidenschaft auch zu finden und daraus zu machen, weil ich glaube, es ist unglaublich spannend und unglaublich schön, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten, die verschiedenen Felder in sich und die Themen in sich zu lösen und einfach in ein strebsames, wunderbares Thema und Leben zu bringen. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und das wollen wir den Leuten natürlich auf dem Festival auch zeigen. Wie können sie da einsteigen? Wie gibt es einfache Möglichkeiten, Werkzeuge, Tools, Techniken? Da ist alles Mögliche dabei. Und natürlich auch Gedanken, um hier Veränderungen vielleicht auch anzustarten in diesen verschiedenen Themen.
Ja, aber Persönlichkeitsentwicklung persönlich steckt ja schon sozusagen in dem Wort drinnen, ist etwas sehr Individuelles. Ja. Wie kann denn da ein Festival, das sozusagen für die Öffentlichkeit gedacht ist, wenn ich dich richtig verstehe, eine Auswirkung haben auf das Individuum, das dorthin geht?
Also erstmals muss man natürlich verstehen, dass es ein Impuls sein wird, natürlich für jeden. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Impuls werden und wir werden natürlich so gut wie es geht versuchen, in die Tiefe auch zu gehen, auch wenn es natürlich eine kurze Zeit ist, andere Tage oder auch für die einzelnen Speaker natürlich auf der Bühne, die circa eine Stunde auf der Bühne stehen. Aber am Ende des Tages kann man es auch sehen wie ein großes Buffet für die Leute, wo sich jeder auch was rauspicken kann und was mitnehmen kann. Und oftmals ist es ja genau so, dass ein einziger Satz oder ein einziger Gedanke etwas ankickt, etwas antreibt in uns oder in den Menschen, um wirklich dann eine Veränderung anzustarten oder vielleicht einen nächsten Schritt zu tun, sich mehr damit zu beschäftigen. Das ist auch mein großes Bestreben, die Leute wirklich an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und so wie du es gesagt hast, es ist natürlich was Individuelles und etwas Persönliches. Und zum Beispiel das Coaching, das ich sonst nebenbei betreibe, ist auch nicht für jedermann und es passt auch nicht für jeden. Und ich habe auch einen ganz bestimmten Kontext, eine ganz bestimmte Herangehensweise. Dafür gibt es aber vielleicht auf dem Festival 5 andere, wo die Leute sagen, aber das ist genau der richtige Mann, genau die richtige Frau. Der Gedankengang hat mir gefallen und da möchte ich vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Und genau das wollen wir eben tun, die Leute hier heranführen an diese Themen, vielleicht auch teilweise die Angst wegnehmen, weil Veränderung ist nicht immer schwierig, Veränderung ist nicht immer schmerzhaft, muss es überhaupt nicht sein, sondern es kann auch ein schöner Prozess sein.
Ja, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen. Du hast die Phrase benutzt, das Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen. Jetzt erlebe ich das so, dass viele Menschen einem großen Optimierungsdruck ausgesetzt sind oder sich dem ausgesetzt fühlen, nicht zuletzt durch Social Media. Wenn wir jetzt über Aussehen sprechen, ist das natürlich das eine, aber jetzt sollen wir auch noch unsere Einstellung optimieren, unseren Mind optimieren.
Ganz gemein.
Wie soll sich das ausgehen?
Ja, es geht sich schon aus. Ich glaube, man muss das einfach auch koppeln. Das ist mir immer extrem wichtig, dass die Leute auch auf ihr Inneres schauen, auf ihr Gefühl lernen wieder zu vertrauen, auf ihre Intuition lernen zu vertrauen. Und das ist im optimalsten Fall tatsächlich über den Körper super zu spielen. Das ist zum Beispiel auch das, was ich meinen Leuten, meinen Studenten, meinen Kunden, Klienten beibringe. Denn der Druck kommt natürlich immer von außen und auch vielleicht von Erwartungen, die wir selber haben an verschiedene Dinge und Themen, was ja alles auch legitim ist und alles okay ist. Die Frage ist natürlich eben, wie gehen wir damit um? Wie können wir das optimieren? Nur zu optimieren ist natürlich auch nicht die Lösung, das ist auch ganz klar. Aber da ist wieder dieser Umkehrschwung, wirklich bewusster zu sich selber zu schauen, in sich zu schauen, zu erkennen und zu sehen, wo sind meine Werte, wo sind meine Prioritäten, stimmen die mit dem Außen zusammen? Egal wieder in welchem Kontext, ob es da wieder um Beziehungen geht, um Partnerschaften geht oder um Jobthemen geht, weil im Job ist natürlich das Optimierungsthema ein großes. Kann man es einfach auch lernen, abzugleichen, wie gut passt es zu mir, wie gut kann ich wirklich noch vielleicht mehr optimieren, führt das vielleicht zu mehr Stress oder was auch immer. Und dann kann ich aber auch lernen, das besser abzugrenzen oder das besser zu handeln. Das ist so das, was da dazwischen steckt.
Bleiben wir gleich bei dem Thema, die Beschäftigung mit dem Selbst. Die Beschäftigung mit dem eigenen Leben, mit diesem Ich, das ist eh gut und schön und persönliche Weiterentwicklung hat sicher viele Vorteile, aber lenkt es uns nicht davon ab, uns mit anderen Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel gesellschaftsrelevanten politischen Entwicklungen, soziale Ungleichheit etc.?
Ich würde sagen, tatsächlich nein. Ich sehe natürlich draußen ganz viele Menschen, die sich dann wirklich abschotten von dem Außen, die zum Beispiel, da kommen solche Aussagen wie: Ich habe schon lange keinen Fernseher mehr, weil es gibt nichts Gutes zu schauen und die Nachrichten will ich nicht hören. Radio teilweise Ähnliches, Zeitungen Ähnliches. bin ich persönlich überhaupt nicht der Freund dessen, sondern ich kann mich ja nicht von der Realität verschließen. Egal, ob es jetzt um Fernseh und News geht oder ob es um gesellschaftliche Themen geht, ich bin ja immer involviert und immer verflochten in die verschiedenen Themen. Also ich komme da gar nicht aus. Die Frage ist eben, unterm Strich, wie gehe ich damit um? Wie ist meine Einstellung auch dazu? Und das ist schon erlernbar, da zu sich zu stehen, eine Meinung sich zu bilden auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch vielleicht Meinung zu äußern und zu sagen, okay, das gehört zu mir. Bedeutet aber auch, frei zu geben für die anderen, deren Meinung auch zu akzeptieren zum Beispiel und zu sagen, okay, es gibt wie viele Milliarden Menschen auf der Welt, ich weiß es nicht. Somit gibt es x Möglichkeiten, wie man Dinge sehen kann und welche Einstellung man zu den Dingen hat. Mir geht es dabei nämlich immer auch um einerseits sich selber zu erlauben, damit umzugehen, sich eben nicht zu verschließen, die Dinge anzuschauen, vielleicht eine Meinung zu haben, aber auch dem anderen, dem Gegenüber auch das zuzulassen und zu sagen, hey, du hast einen anderen Blick, du hast ein anderes Bild, du bist anders aufgewachsen, hast andere Erfahrungen gemacht. Klarerweise hast du ein anderes Bild auf die Dinge und das darf dir aber auch gelassen werden. Und das sind auch Teile, die für mich persönlich, wo es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es um diese Themen geht, wo es auch Technik und Werkzeuge gibt, wie man lernen kann, damit umzugehen und wie man das einfach gut handeln kann. Ich bin auch jemand, der kontinuierlich Nachrichten schaut, auch wenn da nicht immer das Positive dabei ist. Aber ich will wissen, was in der Welt los ist, weil es betrifft mich. Es betrifft mich immer und gesellschaftlich gesehen hat es natürlich immer große Auswirkungen. Wir können hier über alle Grenzen schauen und wissen die Themen müssen wir jetzt gar nicht aufgreifen heute, aber wissen was überall los ist und was das auch mit den Menschen macht. Die Frage ist eben, wie viel lasse ich dann zu und wie viel kann ich abgrenzen und wie viel will ich aber trotzdem wissen, um informiert zu sein, um aber auch mitsprechen zu können, weil das ist uns schon, das haben wir uns wahrscheinlich auch hart erkämpft, auch Meinung zu sagen und Meinung haben zu dürfen. Und dieses Recht müssen wir uns auch nehmen.
Und gerade vor dem Hintergrund, wie du sagst, in unmittelbarer Nachbarschaft sehen wir zu, wie Kriege passieren, wie Gewalt passiert. Mhm. Gerade vor dem Hintergrund, findest du nicht, dass es ein bisschen eine Polemik ist, zu sagen, du bist deines Glückes eigener Schmied?
Nein, finde ich nicht. Ich kenne das Zitat nicht auswendig. Aber wenn, ich nehme immer diese Beispiele her, du kannst in die Welt der Stars schauen und du siehst die erfolgreichsten shiny People, die irgendwann in der Gosse landen. Die Frage ist, wie ist denn das passiert? Du siehst aber genauso, mein persönliches Lieblingsbeispiel, auch wenn es nicht mehr das alleraktuellste ist, Nelson Mandela, der aus den Slums irgendwo hingekommen ist in die Welt, und es nach ganz oben geschafft hat, unter Anführungszeichen, aber auch eine Nation wieder hat können vereinen. Also wo ist der gemeinsame Nenner? Der eine kommt aus dem Nichts, kommt nach oben, der andere kommt von oben und fällt nach unten sozusagen. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist tatsächlich das, was zwischen unseren Ohren passiert, unser Geist, alles, was da drin ist, unser Unterbewusstsein, unsere Emotionen. Und ja, zu einem gewissen Grad ist da jeder seines Glückes Schmied. Was für mich damit einfach einhergeht, und das ist auch ein Teil des Festivals, wieso wir das machen, dieses Wissen muss raus, dieses Wissen, wie kann ich mich da beeinflussen, wie kann ich Dinge umschiffen, wie kann ich, nochmal am Ende des Tages, passiert das alles in unserem Unterbewusstsein und in unseren Gedanken, das zu verändern.
Ja, wir haben jetzt schon gehört, Philipp, du bist ein großer Freund von Veränderungen.
Ja, definitiv.
Und ich denke, wahrscheinlich wird es auch bei deinem Festival um dieses Thema gehen. Mhm. Vielleicht magst du noch ein paar Schlaglichter erzählen, was noch Thema ist beim Mindstyle Festival.
Ja, wenn wir an den Business-Tag denken, haben wir alles Mögliche von natürlich Themen Leadership dabei. Es wird aber auch um Thema Stil zum Beispiel gehen, weil Branding, Stilthema ist auch ein Persönlichkeitsthema gekoppelt mit, wie drücke ich meine eigene Persönlichkeit zum Beispiel in Klamotten auch aus, haben wir eine Expertin da. Wir haben aber auch ganz diffiziles Thema mit dabei, wie das MeToo-Thema quasi auf der Bühne. Denise Uthoff ist eine Selbstbetroffene, übergriffig behandelt wurde sozusagen, Missbrauch behandelt wurde. Und da auch in die Unternehmen geht und diese Themen in den Unternehmen auch aufdeckt und aufzeigt und auch Prävention bietet und zeigt. Ich werde auch zum Thema Mitarbeitergesunderhaltung einiges auf der Bühne machen am Business-Tag. Was haben wir denn noch? Wir haben am Gesundheitstag alles Mögliche von Thema Dankbarkeit bis Thema, wie kann ich besser auf meinen Körper hören, denn der Körper spricht, was die Seele denkt sozusagen. Das ist ein Thema zum Beispiel. Es geht aber auch darum, beim Horst zum Beispiel, wie kann ich mein eigener Leuchtturm im Leben sein, auch zum Beispiel nach einer Krebserkrankung. Er hat mehrfach Krebs zum Beispiel überlebt, eine ganz spannende Story. Und wir werden am Sonntag einfach, wie schon angekündigt, die Mindset Masters haben, wo es auch nochmal wirklich in die Tiefe geht, wo es um Thema Unterbewusstsein, Emotionen, wie kann ich mit dem umgehen, wie kann ich da eingreifen. Das Thema Quantenphysik ist zum Beispiel auch dabei. Also wir haben ganz, ganz, ganz spannende Themen und auf der Messe finden dann noch ganz viele spannende Themen darum herum noch statt.
Und für wen ist das Festival eigentlich geeignet? Also wer soll dorthin kommen? Wen erwartest du dir als Publikum?
Tatsächlich freue ich mich über jedermann, weil ich glaube, es ist ein Thema, das grundsätzlich jeden betrifft. Natürlich hat jeder einen anderen Anknüpfungspunkt. Deswegen haben wir auch verschiedene Anknüpfungspunkte gewählt, wie eben das Thema Gesundheit und Business. Aber wir haben auch das Thema Geld zum Beispiel auf der Bühne am Sonntag, weil auch dieses Thema ist eines, das alle betrifft. Und deswegen wünschen wir uns alle, haben auch deswegen ganz bewusst zum Beispiel Family-Tickets kreiert, wo die ganze Familie auch kommen kann, wo die Kids auch dabei sind. Wir haben ein kleines Schulprojekt auch am Freitagvormittag vorbereitet, wo wir dann ein paar Aktionen liefern. Also wir freuen uns tatsächlich über jedermann, der sagt, okay, ich habe Lust hier ein bisschen mehr zu forschen, ein bisschen mehr einzutauchen, der dieses Thema auch spannend findet und da einfach aus verschiedenen Blickwinkeln mal schauen mag.
Ja, die Kosten für das ganze Festivalwochenende sind ja auch nicht zu knapp. Das sind 129 Euro
für drei Tage,
ja. Drei Tage, mhm. Einzelticket sozusagen. Wie ist das zu rechtfertigen, dieser hohe Preis? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ja, für viele Menschen ist einfach auch psychische Gesundheit ein Thema von Finanzen. Ja, und wir sprechen hier die ganze Zeit über Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich geht es da auch viel um psychische Gesundheit. Ja. Wie ist das zu rechtfertigen?
Zu rechtfertigen ist es so, dass der ganze Event mich persönlich einen sechsstelligen Betrag auf der Kostenseite kostet. Das ist natürlich auch, muss ich das irgendwie stemmen, und ich sage auch immer, meine eigene Tochter lebt auch nicht von Luft und Liebe, also wir müssen das auch irgendwie wieder zusammenschaffen. Auf der anderen Seite bin ich sehr glücklich darüber, weil ich tagtäglich seit 10 Monaten in Bezug zum Festival mit so vielen Menschen spreche, mit Leuten, die eben auf der Bühne sein möchten etc. Und ich höre ganz, ganz oft, dass der Preis sehr niedrig ist tatsächlich für solche Events. Das freut mich sehr ehrlicherweise, weil ich glaube, wir haben nicht nur Preise gefunden, sondern einfach eine ganze Idee erschaffen, die leistbar ist und sein sollte. Das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch sagen, ich möchte dorthin gehen, es ist eben auch leistbar. Mir geht es nicht darum, dass ich mich hier groß bereichere. Aber natürlich, wenn man einfach mal gehört hat, dass so ein Event einen sechsstelligen Betrag kostet, macht es vielleicht auch einmal Klick im Köpfchen und zu sagen, ah, okay, irgendwie muss der Philipp das auch bezahlen. Und das macht er nicht nur alles aus seinem eigenen Hosensack. Es muss auch irgendwie funktionieren. Deswegen versuchen wir einfach am Ende des Tages Wert für Wert zu liefern. Ganz klar. Deswegen ist das Buffet so groß für die Leute, die da einfach dabei sind. Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Was ich auch glaube, was ein ganz elementarer Bereich ist oder Thema ist für das Festival, dass Leute einfach real in Kontakt mit Menschen kommen können, die hier schon ein paar Steps gemacht haben und die bedeutend weiter sind. Und ich glaube, das ist der größte Benefit von all dem, dass ich einfach jemand einmal an die Hand nehmen kann oder zum Beispiel nach einer Speech mit dem Speaker dann wirklich mich hinsetzen kann und sagen kann, okay, und jetzt will ich es für mich wissen, wie kann ich das für mich lösen? Gib mir einen Tipp, gib mir einen Input, was auch immer. Und genau das, darum geht es. Und dann, glaube ich auch, ist der Preis legitim in alle Richtungen.
Von 3. bis 5. Mai findet nun das Mindstyle-Festival rund um Persönlichkeit, Gesundheit und Business in der Kitzmantelfabrik in Forchdorf statt. Magdalena Stammler im Gespräch mit Philipp Nägele, dem Organisator des Festivals. Wer mehr über das Festival erfahren möchte, findet den zugehörigen Link auf unserer Webseite. Das war der Widerhall mit Beiträgen von Christian Eichmeier und Magdalena Stammler. Nachzuhören und herunterzuladen gibt es den Widerhall wie immer auf unserer Seite freiesradio.at. Im Namen des FRS-Teams verabschiedet sich am Mikrofon Cornelia Friedwagner und danke fürs Zuhören.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.